Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst zu diesem Thema der beiden Wege, ist ein Wort Jesu Christi aus der Bergpredigt. Wir hören in Matthäus 7 die Verse 13 bis 14. Spricht unser Herr und Heiland: Das Tor ist, tretet ein durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit und der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Und wie wenige sind es, die ihn finden. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden gewaltigen Verse aus der Bergpredigt, mit denen du uns Grundlegendes, Wichtiges, Zentrales unseres Lebens und der Existenz der Menschen hier auf Erden vor Augen stellst. Herr, wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diese wichtigen Worte, dass du zu uns sprichst, Herr, und dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und so möchte ich bitten, wie wir es im Lehrtext für den heutigen Tag schon gehört haben: Herr, du wollest eine Tür auftun für dein Wort in diesem Gottesdienst, für jeden Einzelnen, der gekommen ist in seiner Situation. Du allein kannst es tun, aber wir wollen dich darum bitten, und so flehen wir zu dir, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viele Bilder von diesem Gebäude unserer St. Martini-Kirche gesehen. Sehr unterschiedlich, von Architekten aufgenommen, von Leuten, die über die Kirche geflogen sind, von Gemeindegliedern, die Aufnahmen gemacht haben oder auch im Internet. Selbst bei den Tagesthemen wurde unsere Kirche schon gezeigt und all diesen Dingen. Ich habe sehr unterschiedliche Bilder unserer Kirche gesehen und es waren immer unterschiedliche Perspektiven. Und die Kirche ist sehr unterschiedlich, je nachdem, von wo man sie aus fotografiert, wo man so ein Bild aufnimmt. Also wenn man drüben über die Weser auf die andere Seite der Schlachte geht und dann ein Bild nimmt, das ist so das Klassische, da hat man ein ganz, ganz anderes Bild von diesem Gebäude, als wenn jemand hier steht, direkt und in den Chorraum rein fotografiert. Oder, wie gesagt, vor einigen Tagen flog einer beim Hubschrauber hier über unsere Kirche, der hat die Fotokirche von oben fotografiert, so aus 100 Meter Höhe, ganz andere Wahrnehmung, als wenn man hier draußen auf der Martini-Straße steht, unmittelbar davor und guckt dann drauf, sieht die Höhe des Turmes von unten halt. Also sehr unterschiedliche Perspektiven, aber alle haben eins gemeinsam: Es wird die Martini-Kirche abgebildet. Und alle haben eine Verbindung miteinander. Irgendwie gehören sie alle zusammen halt, aber sie nehmen doch ganz unterschiedliche Blickwinkel wahr. Warum erzähle ich Ihnen diese Banalität? Nun, letztlich ist es bei der Betrachtung eines jeglichen Predigttextes genauso. Da kommt es auch ein Stück weit auf den Blickwinkel an. Je nachdem, wo man steht, wenn man sich so ein bisschen anders hinstellt, so ein bisschen anders, einen anderen Fokus darauf wirft, da wird ein ganz anderer Text, der zu einem spricht. Und das ist auch heute hier in diesem Text eben von dem schmalen und von dem breiten Weg so. Je nachdem, mit welchem Ohr man es hört, je nachdem, wie man zu diesem Text steht, bekommt das hier einen ganz anderen Zungenschlag. Und ich möchte versuchen, diesen Blickwinkel, diesen unterschiedlichen Zungenschlägen dessen nachzugehen, was Jesus hier sagt, und möchte vier Perspektiven auf die Geschichte vom schmalen und breiten Weg werfen. Ich möchte als erstes predigen über die Perspektive der Aufklärung, zweitens über die Perspektive der Warnung, drittens über die Perspektive der Einladung und viertens über die Perspektive der Entscheidung. Alles vier Dinge, die in diesem Predigttext drinstecken. Da ist als erstes die Perspektive der Aufklärung. Jesus macht hier glasklar, wie das für alle Menschen, für alle Geschöpfe ist auf Erden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Menschen leben können. Entweder sie sind in der Nachfolge Jesu Christi oder aber sie sind es nicht. Entweder sie gehen in die Ewigkeit, ins ewige Leben oder in die ewige Verdammnis. Ein Dazwischen gibt es nicht. Nur das eine oder das andere. Das macht Jesus ganz klar. Er sagt, es gibt zwei Wege. Den schmalen Weg und den breiten Weg. Der breite Weg ist der Weg der Welt. derer, die nicht erlöst sind, die nicht den Glauben haben. Die sagen, ja, vielleicht ganz nett mit dem, was dieser Menschenlehrer Jesus erzählt hat, aber Wahrheit des Lebens, was interessiert mich das? Die interessieren sich nicht für das, was Jesus ganz klar aufklärend hier sagt. Und das sind die anderen Menschen, die eben auf dem schmalen Weg sind, wo auch Jesus sagt, das sind nicht viele, die den finden. Das sind wenige, aber die gehen in die Ewigkeit. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wiedergeborene Christen, gläubige Menschen, darüber so frustriert und enttäuscht sind, dass es bei uns in Deutschland so wenig Christen gibt. Mich ärgert das auch und das motiviert mich zu evangelisieren und zu missionieren. Aber nichts anderes steht in der Bibel, nicht nur hier, an vielen Stellen. Da steht nicht drin, 98% der bundesdeutschen Bevölkerung im Jahr 2022 wird eines Tages gerettet sein, sondern wird ewiges Leben bekommen. Nein, da steht drin, die meisten Menschen, die hier auf Erden leben, die gehen verloren. Schon im alten Bund. Elia ist fix und fertig und verzweifelt, weil er denkt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Er sagt, Gott, so schlimm ist es nicht. Es sind noch 7000 in Israel, von über 1 Million Menschen halt, die die Knie nicht gebeugt haben. Aber was auch für ein Verhältnis. 7000, die auf dem schmalen Weg gewesen sind, 1 Million, die auf dem breiten Weg gewesen sind. Und das sagt Jesus hier glasklar, es gibt nur diese beiden Wege. Übrigens, die ganze Bergpredigt ist im Prinzip ein aufklärerischer Text, die ganzen drei Kapitel. Da klärt Jesus immer wieder auf, wie das mit der Feindesliebe tatsächlich ist, wie das mit dem Sorgen ist, mit dem Geld ansparen. Da sagt der Mensch in der Welt, denkt ihr so, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Macht die Augen auf, er klärt auf. Und auch hier, er klärt noch einmal ganz klar auf, gibt nur diese beiden Wege. Und du musst dir klar darüber werden, auf welchem Weg du bist. Bist du auf dem breiten Weg oder bist du auf dem schmalen Weg? Ist genauso, wenn du hier bei uns in Asten auf die Autobahn auffährst in Bremen, auf die A1. Da gibt es nur zwei Richtungen. Entweder Richtung Münster oder Richtung Hamburg. Eine andere Richtung gibt es nicht. Und das kannst du feststellen, wenn du auf der Autobahn fährst, da weißt du ganz genau, ob über dein Navi, ob über dein Handy oder an den Schildern, die da hängen, ich bin entweder Richtung Hamburg oder Richtung Münster unterwegs. Noch heute Morgen wissen alle ganz genau von uns, auf welchem Weg wir sind, die hier sind. Wir wissen ganz genau, gehen wir den schmalen Weg oder gehen wir den breiten Weg. Und Jesus klärt nochmal auf. Halleluja, ihr, die ihr den schmalen Weg geht. Wir werden hineingehen in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, ewiges Leben. Er sagt genauso aufklärend, was passiert mit denen, die auf dem breiten Weg sind. Die gehen, so heißt es hier, in die Verdammnis. Bei Jesus ist es nicht so, dass der uns das sagt, was wir hören wollen, sondern er sagt, was ist. Das ist ja das Motto vom Spiegel, Augstein-Motto, steht in der Spiegelzentrale in Hamburg. Sagen, was ist. Das ist der Anspruch des führenden Journalismus in Deutschland. Haben wir vor einigen Jahren gesehen. Sagen, was ist. Relotius, ihr Starjournalist, nicht? Hat sich die Geschichten einfach ausgedacht. Märchenerzählungen. Wir wollen keinem Journalisten vertrauen, keinem Politiker, nur Jesus mit dem, was er uns sagt. Und auch keinem Pastor vertrauen, wenn er denn nicht die biblische Wahrheit bringt. Und wenn ein Politiker die biblische Wahrheit bringt, wenn ein Journalist die biblische Wahrheit bringt und wenn ein Pastor die biblische Wahrheit bringt, dann wollen wir ihm vertrauen. Tut das nicht, dann wollen wir Abstand nehmen von dem, was er sagt. Und Jesus bringt die Wahrheit und er sagt ganz klar, es gibt nur diese beiden Wege. Damit klärt er uns auf. Und räumt mit allen Missverständnissen, allen Träumereien oder irgendwelchen menschlichen Ideologien auf, die da sagen, es gibt ja keine Wahrheit, es gäbe nur Interpretationen halt. Und jeder wird schon so nach seiner eigenen Fasson selig werden. Am Ende wird das nicht so drauf ankommen, was ich getan oder nicht getan habe. Kommen wir gleich im zweiten Punkt noch dazu. Nein, es gibt einen Weg in die Verdammnis und es gibt einen Weg in die Herrlichkeit. Luther bringt das mal auf den Punkt, dass er dann sagt, gibt für den Menschen nur zwei Möglichkeiten. Der Mensch ist ein Reittier und er wird entweder geritten von Jesus Christus oder vom Teufel. Dazwischen gibt es nicht. Entweder du gehst den breiten oder du gehst den schmalen Weg. Das will die Welt nicht hören. Und wir erleben es in unserem Vaterland zunehmend, dass die klaren Worte Jesu, die klare biblische Botschaft, nicht mehr gehört werden soll, dass das immer wieder zurückgedrängt wird. Wir sehen das jetzt in Berlin, da ist ja das Stadtschloss neu aufgebaut worden, wo das Humboldt-Forum drin ist. Und hat man oben die Inschrift angebracht, halt, die schon seit 170 Jahren dort ist. Es ist in keinem anderen Heil und es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ganz eindeutige biblische Wahrheit. Aber das will die Welt nicht mehr hören. Alles mögliche andere kann man hier proklamieren und an die Wände schmieren. Aber die biblische Wahrheit, die soll nicht mehr gehört werden. Aber da wollen wir uns nicht von schrecken lassen. Wir wollen immer wieder über die Wahrheit der Bibel sprechen und so wie Jesus es auch tut, Menschen aufklären darüber, dass es eben zwei Wege gibt. Einen in die Verdammnis, einen in die Herrlichkeit. Das ist wichtig für die, die noch nicht wiedergeboren sind heute Morgen unter uns. Dass sie das hören, ganz klar. Aber auch für uns, die wir wiedergeboren sind, dass wir wissen, aufpassen, der Widersacher versucht uns ja immer wieder zur Sünde zu reizen, immer wieder wegzuziehen vom schmalen Weg auf den breiten Weg. Da wollen wir uns aufklären lassen von unserem Herrn und Heiland, dass wir immer auf dem schmalen Weg bleiben oder wenn wir noch nicht drauf sind, dass wir ihn suchen, auf das wir ihn finden mögen. Das ist die erste Perspektive, die Perspektive der Aufklärung. Der zweite Punkt, die Perspektive der Warnung. Jesus warnt hier eindeutig. Dieses Wort Verdammnis, was ich im ersten Punkt schon mehrfach angesprochen habe, das spricht Jesus aus. Ohne ihn gehst du in die Verdammnis. Und merkt euch, die ihr nicht wiedergeboren seid und heute Morgen hier seid und zugeschaltet seid, diesen Tag, 28.08.2022, wenn ihr eines Tages vor dem lebendigen Gott steht, und dann werdet ihr merken, was die Wahrheit ist, und euch bis dahin nicht bekehrt habt, wenn ihr gestorben seid, und ihr dann auf tausend, was euch Gott zu sagen hat, eins nicht bringen könnt. Und wenn ihr dann vielleicht noch sagen werdet, ja, aber du hättest mich doch warnen können, du hättest doch noch einmal klar und deutlich das sagen können, dann wird dir all die Punkte sagen, wo er dich gewarnt hat. Und unter Umständen wird er auch sagen, und damals am 28.08.2022, da warst du ja auch da in meinem Haus, da war mein unwürdiger Diener, und der hat es nochmal versucht, von meinem Wort aus dir zu sagen. Aber du hast es ja klar verstanden. Du bist verloren ohne Jesus Christus. Und nicht nur du, sondern jeder Mensch, der geboren wird, das ist die Lehre der Bibel, ist verloren. Er wird geboren und ist verloren. Punkt. Das hat mit der Erbsünde zu tun, mit dem, was in Adam und Eva passiert ist. Wir sind, so heißt es, Psalm 51, als Sünder geboren und unsere Eltern, unsere Mütter haben uns in Sünden empfangen. Das ist die Erbsünde, da können wir nichts gegen tun. Da sind wir alle von betroffen. Und da sagt der Weltmensch, der nicht bewertet hat, was heißt denn Sünder? Sünder, das sind doch die anderen. Das ist so hier ein Osama Bin Laden oder so ein Pol Pot, der ehemalige kambodschanische Diktator, ein Hitler, ein Stalin, das sind Sünder. Oder hier mein ehemaliger Arbeitskollege, der seine Frau im Affekt totgeschlagen hat, das sind Sünder, aber ich doch nicht. Ich war doch immer so weit in Ordnung. Und nach meinem eigenen Gerichtshof spreche ich mich frei. Ein paar kleine Sünden, dass ich da ein, zwei Mal meine Frau betrogen habe. Er hat doch keiner mitgekriegt, in Wirklichkeit habe ich sie doch geliebt. Und dass ich das ein oder andere Mal bei der Steuererklärung nicht so ernst genommen habe, ja meine Güte, da nimmt es doch Gott nicht so genau. Oder? Doch, Gott nimmt es ganz genau mit der Sünde. Und es ist vollkommen egal, ob du einen riesen Berg an Sünden getan hast oder nur einen ganz kleinen. Jakobusbrief, die Bibel lehrt, wenn wir nur eine Sünde getan haben, eine einzige, so klein sie sein mag, haben wir gegen das ganze Gesetz verstoßen. Jesus sagt in der Bergpredigt, auch so aufklärerisch, nicht nur, wenn ihr in aktu Ehebruch betreibt, sondern wenn ihr nur denkt, mit dieser Frau würde ich gerne mal, und die ist nicht eure Ehefrau, habt ihr schon die Ehe gebrochen, schon gegen das Gebot verstoßen. Wir sündigen immer und der Mensch kann nicht nicht sündigen. Das ist unsere Natur. Und Gott muss uns dafür bestrafen. Das ist leider unser Schicksal. Ich komme gleich noch dazu, was uns da rettet. Aber da spielt es keine Rolle, ob wir viel oder wenig Sünde tun. Ich weiß nicht, ich interessiere mich sehr für Tiere. Und eine ganz besondere Gattung von Tieren, die mich interessiert, sind Schlangen. Schlangen finde ich sehr faszinierende Tiere. Und die tödlichste Schlange, die es gibt auf der Welt, weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist der australische Inland-Taipan. Und diese Schlange ist die von der Wirkung ihres Giftes tödlichste Schlange. Das Gift des Inline-Taipans ist 50 Mal giftiger als das einer Kobra und 800 Mal giftiger als das einer Klapperschlange. Also wenn Sie von dem gebissen werden, die gibt es aber nur im Inneren Australiens, dann haben Sie ein echtes Problem. Und es ist so, dass wenn die Giftdrüse des Inline-Taipans vollständig gefüllt ist, dann hat er so etwa 0,1 Gramm an Gift in seiner Giftdrüse. Aber die Menge 0,1 Gramm, die reichen, um fast 300 Menschen zu töten. Und es spielt keine Rolle, ob Sie, wenn Sie von dem Inline-Taipan gebissen werden, tatsächlich so 0,1 Gramm abkriegen oder nur ein Hundertstel Gramm oder ein Tausendstel. Es spielt keine Rolle, Sie sind tot. Egal, ob viel Gift von diesem Taipan oder wenig, Sie sterben. Und genauso ist es bei der Sünde. Es spielt keine Rolle, ob der Berg der Sünde so groß ist oder so klein, nur so ein kleiner Hügel. Wir brauchen alle die Vergebung Jesu Christi. Weil wenn wir in der Sünde bleiben, so ist das Ergebnis der Tod. So heißt es, lest es nach, Römer 6, der Sünde sollt, ist der Tod. Das ist das, was passiert, wenn wir nicht den schmalen Weg gehen. Wenn wir nicht durch das Blut Jesu Christi von unseren Sünden abgewaschen werden. Wenn quasi, um das Bild des Taipans nochmal zu begrauchen, dieser Schlange, wenn wir nicht das Gegengift haben. Egal, ob du menschlich gesehen anständiger Typ bist oder irdisch gesehen so ein Drecksack bist, es spielt keine Rolle. Du brauchst die Vergebung Jesu Christi. Ohne das Blut des Heilandes bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist die Warnung, die hier ausgesprochen wird. Unser Handeln hat Folgen. Wenn wir nicht Ja sagen zu Jesus, wenn wir nicht auf den schmalen Weg gehen, dann werden wir die Folgen tragen. Dann bleiben wir unter Schuld unserer Sünde und dann sind wir verloren für Zeit und Ewigkeit. Und das musst du wissen. Und da warnt dich Jesus. Nichts anderes ist eben dieser Text in diese beiden Verse. Klare Warnung, du gehst in die Verdammnis. Ein drittes. Dieser Text ist ein Text der Einladung. Ich möchte hier die Perspektive der Einladung wahrnehmen. So beginnt dieser Text. Wenn ihr auf euren Predigtzettel guckt oder auch zu Hause vielleicht seht, wie die lieben Geschwister aus der Technik den Text gesetzt haben, so habe ich den ersten Teil des ersten Verses etwas abgesetzt. Tretet ein durch das enge Tor. Tretet ein durch das enge Tor. So beginnt dieser Text. Es ist eine Einladung, wo Jesus sagt, angesichts der Wahrheit, die da ist, dass Menschen ohne ihn verloren sind, dass die, die auf dem schmalen Weg sind, verloren sind, da spricht er die Einladung ein, tretet ein durch das enge Tor. Und deshalb habe ich das so extra gesetzt, denn damit geht's los. Das ist Evangelium. Die Wahrheit ist, wir sind alle verloren. Wir sind alle, wenn wir geboren werden, auf dem breiten Weg und ohne Umkehr zu Jesus bleiben wir drauf. Und dann gehen wir in die Verdammnis. Aber Gott, der von uns Rechenschaft gegenüber seinem Gesetz verlangt und festgestellt hat, die können es nicht bringen, ist hingegangen und hat sich für uns selber dahingegeben und hat die Rechnung bezahlt. Und jetzt lädt er ein, tretet ein ins Tor. Und jeder, der in der Bibel zu Hause ist, der weiß, wer das Tor ist. Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Das ist die Pforte, das ist das Tor, von dem hier die Rede ist. Durch Jesus treten wir vom breiten Weg auf den schmalen Weg. Der lebendige Gott ist ein richtender Gott, der Gerechtigkeit übt. Es wird immer wieder in der Bibel gesagt, er ist der gerechte Gott. Und er lässt nicht die kleinste Sünde bestehen, nicht irgendein Wort. Er wird es abrechnen in aller Ewigkeit. Aber er ist auch ein barmherziger Gott, der für die Menschen alles bezahlt hat, damit sie frei werden können von Schuld und Sünde. Ich will das mal in ein Beispiel packen. Stellen wir uns einmal vor, wir fahren auf der Straße wieder mal zu schnell und wir werden geblitzt. Und die Polizei steht auch ein bisschen weiter, hält uns an und da kommen wir hin und da ist der Polizist, der dafür verantwortlich ist, der uns geblitzt hat, ein guter Freund von uns. So, der hat uns jetzt geblitzt, aber weil das ein anständiger Mensch ist, der sagt, ich kann das Gesetz nicht brechen, ich habe als Beamter hier einen Auftrag, dann muss er mir ein Ticket ausstellen. Sagt der, Olli, pass auf, du bist wieder zu schnell gefahren halt, ne? Das waren 20 zu viel, du kriegst jetzt das Ticket und musst jetzt 70 Euro Buße bezahlen und gib mir das. Weil er gerecht ist und weil er anständig ist, muss er das machen. Ich habe einen Fehler gemacht und ich kann nicht von ihm verlangen, dass er ungerecht wird und da irgendwelche Schmusereien macht. Aber weil der mich wertschätzt, weil er mich richtig gerne hat, sagt der Olli, weißt du was, hier hast du das Ticket, aber weißt du, weil ich dich so, so mag, hast du hier auch von mir direkt die 70 Euro. Und dann kannst du das bezahlen. Mir tut das unendlich leid, dass ich dich jetzt hier blitzen muss. Und du hast zwar die Schuld, aber ich will auch für deine Schuld, für dein Vergehen bezahlen. Und so ist Gott. So ist Jesus, ja? Er rechtet und richtet mit uns nach unserer Schuld. Und da ist er knallhart und da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Das geht bei diesem Gott nicht, weil er nicht irgendein Beamter des Landes oder des Bundes ist, sondern er ist der Lebendige und Heilige, der keine Lüge und keine Sünde toleriert. Und deshalb muss er abbrechen. Aber er hat auch einen Weg gefunden, wo er sagt, alle Abrechnungen übernehme ich, die ganze Schuld geht auf mich. Wir müssen es nur noch annehmen. Das ist die Einladung. Tretet ein durch das enge Tor. Jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Polizisten. Wenn ich das Ticket habe, dann muss ich die Strafe bezahlen. Jetzt kann ich mich entscheiden, nehme ich das an, das Geld, was er mir gibt, oder lehne ich es ab? Dann stehe ich selber davor und muss alles bezahlen. Und genauso ist es bei den Weltmenschen. Wenn er das Angebot Jesu ablehnt, wenn er sagt, ich bleibe lieber auf dem breiten Weg, ich will schon Verantwortung für mich selber übernehmen. Und alles, was ich angerichtet habe, will ich mal eines Tages gucken, nicht wenn ich dann in Rechtsstreit mit dem lebendigen Gott trete. Lies mal im Hiob-Buch die letzten Kapitel, was dann passiert. Aber wenn du sagst, nein, das will ich annehmen. Dieser Gott hat mich so lieb, dass er für alle meine Schuld gestorben ist. Das hat ihn sein eigenes Leben gekostet. Da kann man einfach nur glücklich, dankbar und zufrieden sein. Und das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir in die Verdammnis gehen. Gott möchte, dass wir gerettet sind. Das ist das Evangelium. Das Gesetz ist die Anklage, dass wir alle verloren sind und von Natur aus auf dem Weg ins Verlorenein sind. Aber das Evangelium, das ist die wunderbare Tat, die auf Golgatha geschehen ist. Und die Einladung des lebendigen Gottes sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühseligen Laden seid, ich will euch erquicken. Auch beladen von der Schuld und Sünde. Kommt her zu mir. Und so lädt er auch heute Morgen in diesem Text ein. Tritt ein durch mich, wenn du noch nicht zu mir gehörst. Komm zu mir. Finde den Weg der Erlösung, indem du dein Leben mir gibst und ich bezahle für alle deine Schuld, die du getan hast und die du noch tun wirst. Und das ist übrigens auch für die Wiedergeborenen heute Morgen. Wir haben vielleicht sagen, wir sollten ein bisschen evangelistische Predigt halten. Wo komme ich hier eigentlich vor? Der du wiedergeboren bist und dich immer wieder vom Widersacher ziehen lässt, vom breiten Weg auf den, vom schmalen Weg auf den breiten Weg, der du immer wieder sündigst. Jesus sagt zu dir, hey, das ist schlimm und bedauerlich, aber komm, tritt ein zu mir. Ganz schnell wieder deine Schuld und Sünde mir gebracht. Komm zu mir, tritt ein durch mich, auf dass du wirklich rein wirst von deiner Schuld und Sünde. Das ist ein wunderbarer, einladender Text, der uns hier geschenkt und gegeben ist. Und dieser Text ist als viertes und letztes auch ein Text der Entscheidung. Ich möchte auf diesen Text noch einmal die Perspektive der Entscheidung werfen. Wir Menschen, wir dürfen und müssen so vieles entscheiden, so im Kleiden. Heute Nachmittag könnt ihr entscheiden, wenn ihr essen geht, was ihr von der Karte auswählt. Ob nun die Pizza oder ob ihr nun, was weiß ich, ein Kalbfleisch oder ein bisschen Fisch bestellt. Ihr müsst die größeren Sachen entscheiden, was denn das nächste Auto wird, das ihr euch kaufen wollt oder wo ihr als nächstes wohnen werdet, ob ihr ein neues Haus kauft. Ihr müsst irgendwann, und habt vielleicht schon entschieden, wen ihr heiraten werdet. Ihr habt entschieden, welchen Beruf ihr ergreift. Es gibt so viele Dinge, die wir in so einem Leben zu entscheiden haben. Festgestellt worden, Mensch muss über 2000 Entscheidungen in seinem Leben treffen. Viele tun wir unbewusst halt nicht, wenn wir irgendwie Licht an, Licht aus machen halt, wenn wir die Schuhe binden. Es sind immer Entscheidungen, welchen Schuh wir zuerst nehmen. Alles diese Dinge sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Viele Entscheidungen, wichtige Entscheidungen. Aber die aller wichtigste Entscheidung des Lebens ist, gehen wir auf dem schmalen Weg oder gehen wir auf dem breiten Weg? Wo willst du denn sein, wenn du stirbst? Im ewigen Leben oder in der ewigen Verdammnis? Eigentlich klar, wenn alle sagen, ich will nicht ewiges Leben haben. Wenn es denn dann ewiges Leben gäbe, so sagt der nicht wiedergeborene Mensch, der Weltmensch. Wenn es denn wirklich Ewigkeit und in Herrlichkeit gibt, dann doch lieber das als eine ewige Verdammnis, wenn es die auch gibt. Bibeltext sagt uns klar, wir müssen hier uns entscheiden. Und wenn du noch nicht bei Jesus bist, dann musst du suchen, auf dass du ihn findest. Es sind wenige, die finden, aber du kannst dich aufmachen. Du kannst ihn finden. Und wenn du noch nicht bei Jesus bist, dann will ich dir sagen, wie du ihn finden kannst. Wenn du sagst, Mensch, das, was dieser Pastor da gesagt hat, was auch da in der Bibel drin steht, das heißt ja, ich muss ihn finden, dann kannst du ihn finden. Geh hin und lies das Johannesevangelium. In den nächsten 3 Wochen sind 21 Kapitel. Nimm jeden Tag ein Kapitel. Und bevor du das liest, betest du 5 Minuten, und wirklich 5 Minuten, 5 mal 60 Sekunden, inständig, darum, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann begegne mir. Lass mich dich finden. Und dann liest du dieses Kapitel ganz aufmerksam, nicht einfach nur so runterrattern, sondern wirklich aufmerksam, auch 10 Minuten für das Kapitel mindestens nehmen. Dann werdet ihr sehen, wie Gott euch anspricht, wie er sich finden lässt. Denn das möchte er. Er lädt ja ein. Die Bibel heißt es, wer mich von ganzem Herzen sucht, mit, von dem will ich mich finden lassen. Und diese Verheißung gilt immer noch, es ist immer noch Gnadenzeit. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann entscheide dich dafür, hinzugehen. Geh auch zu einem gestandenen Christ, zu einer gestandenen Christin, die dir dabei hilft. Und dann triff die Entscheidung für Jesus, auf dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du noch zweifelnd bist, wenn du noch sagst, wie ist es das denn? Gibt es das wirklich? Ewige Verdammnis, ewiges Verlorensein? Ist das nicht das Gequatsche der Kirche, damit die nur mehr Mitglieder bekommen oder sonst irgendetwas? Da möchte ich dich versuchen, intellektuell zum Ende dieser Predigt etwas anzusprechen, damit du mal nachdenkst, was denn die bessere Option ist. Das, mit dem ich dich ansprechen möchte, ist die sogenannte Pascalsche Wette. Der Blaise Pascal ist ein genialer französischer Mathematiker gewesen, der lange nicht im Glauben war. Und als er dann durchgebrochen ist, hat er versucht, auch mit Vernunftgründen Ungläubige zu überzeugen. Und er hat dann das wirklich tief durchdacht und er hat eine sogenannte Wette aufgestellt. Das heißt also, es gibt vier Optionen, die es gibt, wenn man wirklich intellektuell darüber nachdenkt, wie das ist, ob es richtig ist, an Gott, an Jesus zu glauben oder nicht. Er sagt, es gibt vier Optionen. Die erste Option ist, es gibt Gott und man glaubt an Gott, man folgt Jesus. Dann hat man 100% gewonnen, 1a. Das ist die erste Lösung. Er sagt, die zweite Möglichkeit ist, man glaubt an Jesus, man glaubt an Gott, aber den gibt es gar nicht. Kirche ist alles nur Humbug, der existiert gar nicht. Da hat man weder was gewonnen oder irgendetwas verloren. Da stirbt man wie alle Leute, verrottet in der Erde, geht alles weiter. Also man hat nichts verloren, nichts gewonnen. Beim ersten Punkt hat man alles gewonnen, beim zweiten Punkt nichts gewonnen, nichts verloren. Dritter Punkt, man glaubt nicht an Jesus Christus, überzeugter Atheist, und es gibt diesen Jesus Christus auch nicht. Ist tatsächlich alles Schmu. Auch da ist es wieder der Ausgang klar bei dem dritten Punkt. Man hat nichts gewonnen, nichts verloren. Man stirbt am Ende vom Tag, ist das Leben genauso wie die, die halt geglaubt haben, Sonntag für Sonntag in die Kirche gerannt sind, noch den Zehnten gegeben, haben sich ehrenamtlich an. Aber am Ende vom Tag habe ich nichts gewonnen, nichts verloren. Aber dann gibt es auch den vierten Ausgang. Der vierte Ausgang bedeutet, ich glaube nicht an Jesus Christus. Ich bleibe in meiner Verhärtheit. Ich bleibe auf dem breiten Weg. Und es gibt ihn doch. Das, wovon ich heute Morgen gehört habe, das ist Wahrheit. Ich stehe irgendwann vor dem. Und dann schickt er mich, weil ich am breiten Weg war, in die Verdammnis. Und da ist Leid und Elend ohne Ende. Und dann hast du alles verloren. Und zwar viel mehr, als wenn du dein ganzes Geld verlierst, deine Gesundheit verlierst. Dann ist alles vorbei. Und wenn man jetzt diese vier Möglichkeiten durchdenkt, und sagt einfach mal vom Intellektuellen. Möglichkeit 1, wenn du glaubst, hast du gewonnen. Und wenn du glaubst, bei Möglichkeit 2 und 3 hast du nicht gewonnen, nicht verloren, gar nichts. Aber bei Möglichkeit 4 bist du richtig, 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 richtig verloren, wenn du nicht geglaubt hast. Da muss man doch denken, hey, vom reinen Intellekt, dann ist es besser, sich mal auf den Weg zu machen, diesen Jesus zu finden. Rein vom Nachdenken, weil im besten Falle für mich in meiner atheistischen Ideologie bleibt alles, wie es ist, ich komme nicht weiter. Aber wenn ich zu ihm finde, du liebe Zeit, wessen ich dann einfach dann verloren gegangen wäre, wenn ich nicht die ewige Herrlichkeit gewonnen habe. Und das möchte eben Gott. Er möchte, dass du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit. Und er lädt dich heute noch einmal ein. Wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dann geh weg vom breiten Weg. Such ihn, bitte um Gnade, dass er sich von dir finden lässt und komm auf den schmalen Weg. Vier Perspektiven über den schmalen und breiten Weg. Die Perspektive der Aufklärung, die Perspektive der Warnung, die Perspektive der Einladung und der Entscheidung. Noch einmal will ich uns diese beiden gewaltigen Verse zurufen. Jesus Christus spricht, tretet ein durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit und der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.